Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Und wir reden heute über Aberglaube. Etwas, was dem aufgeklärten Menschen fremd sein müsste und doch auch im 21. Jahrhundert überall noch existiert. Und wir schauen dorthin, wo man den Aberglauben immer schon ganz besonders gut beobachten konnte, nämlich im Fußballstadion. Heute Abend beginnt die Fußball-Europameisterschaft der Männer mit dem Eröffnungsspiel Deutschland-Schottland. Millionen Fans fiebern mit und der ein oder die andere hilft eben ein bisschen nach mit abergläubischen Ritualen. Außerdem blicken wir voraus auf die Ukraine-Friedenskonferenz, die an diesem Wochenende in der Schweiz stattfindet, und darauf, dass mit dem ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel ein religiöses Oberhaupt teilnimmt, ein anderes aber offenbar nicht, nämlich Papst Franziskus. Ab morgen treffen sich Vertreter von voraussichtlich rund 90 Staaten in der Schweiz in einem Hotel auf einem Berg mit Blick auf den Vierwaldstätter See, um über einen Friedensplan für die Ukraine zu sprechen. Und die Erwartungen an ein solches Treffen stehen und fallen natürlich auch mit der Liste der Teilnehmer. Wer vor Ort sein wird? Der ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus I. Kein Vertreter eines Staates, sondern Oberhaupt einer Kirche. Darüber hinaus das Ehrenoberhaupt der orthodoxen Christenheit. Für uns vor Ort ist ab heute unser Osteuropa-Experte und Russland-Korrespondent Florian Kellermann. Der ist jetzt gerade auf dem Weg in die Schweiz, weswegen ich ihn vor unserer Sendung sprechen konnte und ihn nach seinen Einschätzungen gefragt habe. Herr Kellermann, was für ein Signal geht da aus von der Teilnahme des ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel auf dieser Konferenz?
Das Signal, dass er ja als formal wichtigster Bischof des orthodoxen Christentums hinter der Konferenz steht, das heißt auch hinter der Ukraine natürlich in diesem Krieg, die Konferenz mit veranstaltet. Damit steht er noch nicht automatisch hinter dem ukrainischen Friedensplan allerdings. Es werden ja bei der Konferenz viele Vertreter vieler Staaten erwartet, von denen man ausgehen kann, dass sie diesen ukrainischen Friedensplan insgesamt, wenn man die ganzen 10 Punkte nimmt, nicht unterstützen, zumindest in den wichtigsten Punkten nicht. Zum Beispiel, dass die Ukraine die Kontrolle über ihr ganzes Staatsgebiet wiederbekommt, dass Russland Reparationen zahlen muss zum Beispiel. Das hat auch Bartholomäus jetzt so nicht gesagt. Selenskyj war bei ihm zu Besuch vergangene Woche in Istanbul, hat sich nochmal für die geistliche Unterstützung der Ukrainer bedankt im Krieg, für dessen Gebete. Sie haben auch über die Friedensformel gesprochen, so Selenskyj, aber Bartholomäus hat sich da jetzt nicht festgelegt, wie er dazu steht. Er hat auch die Punkte genannt, die eigentlich unstrittig sind, dass er sich für einen Gefangenenaustausch einsetzt und für die Rückkehr von ukrainischen Kindern, die von Russland de facto entführt wurden, also unstrittig unter denen, die wohl kommen werden zum Gipfel in der Schweiz. Es ist natürlich ein Signal an die orthodoxe Welt, ganz klar. Die Unterstützung der Ukraine ist notwendig aus seiner Sicht, gerichtet vor allem gegen das Oberhaupt der russischen orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, der Russland maßgeblich unterstützt im Krieg.
Kann man denn sagen, welche Rolle Patriarch Bartholomäus auf der Konferenz spielen wird? Also wird er da gleichberechtigt mit den Vertretern der einzelnen Staaten an Verhandlungen teilnehmen?
Das kann man ehrlich gesagt im Moment noch nicht sagen. Diese ganze Konferenz ist von der Organisation her mit heißer Nadel gestrickt. Man kann noch nicht mal sagen, wer genau teilnehmen wird. Das wird das ganz kurz zuvor, vor Beginn klar werden und auch bekannt gegeben werden. Und sicher feilen die Organisatoren daran, wie das Ganze ablaufen wird. Aber auch das ist nicht öffentlich. Denn es gibt eben die Befürchtung, dass es sehr, sehr unterschiedliche Positionen geben wird, der Vertreter von verschiedenen Ländern. Und man ist sich offenbar noch nicht ganz im Klaren, wie man das dann managen wird. Hm.
Wer nach allem, was wir wissen, nicht in der Schweiz dabei sein wird, ist ja der Papst, also Papst Franziskus. Aber der ist ja immerhin Oberhaupt von etwa 4 Millionen Katholiken in der Ukraine. Und auch sonst hat Papst Franziskus sich diplomatisch nicht gerade geschickt verhalten in den vergangenen 2 Jahren in Sachen russischer Angriffskrieg. Wie wird auf diesen Papst inzwischen geschaut im Land?
Ja, sehr kritisch. Zunächst wurde ihm vorgeworfen, dass er ja ein bisschen naiv und oberflächlich herangeht an den Krieg, dass er nicht klar benannt hat. wer der Aggressor ist, dass es symbolische Gesten gab, die eben symbolisieren sollten, dass das russische Volk, das ukrainische Volk aufeinander zugehen sollen, und dabei eben auch nicht klar wurde, dass die Ukrainer eben die Hauptleidtragenden ja und auch die Überfallenen sind und die Opfer sind. Ganz schlimm wurde es dann im März bei einem Interview, wo er gesagt hat, dass derjenige Stärke zeige, der den Mut habe, eine weiße Fahne zu hissen oder die weiße Fahne zu hissen. Das wurde dann in der Ukraine und auch sonst so aufgefasst, dass Franziskus hier zur Kapitulation der Ukraine aufruft. Das wurde ihm also sehr, sehr übel genommen in Kiew und auch in der ganzen Ukraine. Trotzdem, klar, der Papst ist eingeladen zur Friedenskonferenz, und vergangene Woche war der Leiter der ukrainischen Präsidialadministration, Andriy Yermak, im Vatikan, hat auch da noch mal über diese ukrainische Friedensformel gesprochen. Yermak hat hinterher erklärt, er habe gesagt, wie diese Formel zu einem gerechten Frieden führen soll. Aus dem Vatikan selber gab es dazu keine Mitteilung, wie dieses Gespräch verlaufen ist. Es wird aber auch ein Treffen geben, zumindest im Vorfeld des Gipfels, zwischen dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und Franziskus am Rande des G7-Gipfels. Und da führt Franziskus eine Reihe von bilateralen Gesprächen, unter anderem auch mit Selenskyj. Ob Selenskyj nochmal versuchen wird, ihn zu überreden, in die Schweiz zu kommen, ist nicht kommuniziert worden.
Morgen beginnt in der Schweiz die Konferenz für einen möglichen Friedensplan für die Ukraine mit dem Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie als Teilnehmer. Darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit meinem Kollegen Florian Kellermann. Der moderne Mensch ist aufgeklärt und nicht abergläubisch. Ganz so einfach ist es bekanntlich nicht. Selbst Menschen, die sich eigentlich nicht als abergläubisch bezeichnen, pflegen kleine Rituale im Alltag, um dem Schicksal eben doch vielleicht ein wenig nachzuhelfen. Und ein Ort, an dem das ganz besonders verbreitet ist, ist das Fußballstadion. Fußballer, die ihre Schienbeinschoner seit Jahren nicht wechseln, weil die ihnen Glück bringen. Fans, die ihre Trikots seit Jahrzehnten nicht waschen. Alles keine Seltenheit. In einem Spiel, in dem es aus Fan- und Spielersicht um alles geht, am Ende aber eben doch das kleine Quäntchen Glück entscheidet. Vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft der Männer heute Abend hat sich mein Kollege Levent Aktobrak auf die Spuren der vielleicht glücksbringenden Rituale rund um den Fußball begeben.
Ich glaube, jeder Spieler und auch als Trainer ist man irgendwo so ein bisschen abergläubisch. Aber ich habe das immer versucht, beiseite zu legen, habe mich aber immer wieder dabei ertappt, dass ich doch dann bestimmte Dinge einfach so gemacht habe, wo ich dann geglaubt habe, das bringt jetzt Glück oder Unglück.
Das verrät Ralf Zumdick, die Torhüterlegende vom VfL Bochum. Er stand mehr als ein Jahrzehnt zwischen den Pfosten des Ruhrpott-Vereins.
Als Spieler war ich schon abergläubisch. Ich hatte wirklich nur den Tick, also bestimmte Dinge. Man hat ja Torwarthandschuhe, gehen ja auch irgendwann mal schnell kaputt. Heute ziehen, glaube ich, jedes Spiel neue an. Ich habe meine damals also so lange getragen, bis ich dann damit verloren hatte.
Handschuhe so lange tragen, bis man damit verliert, Stutzen über die Knie ziehen, vor dem Spiel den Torpfosten küssen. In der Bundesliga wie auch in den anderen europäischen Ligen sieht man es immer wieder. Fußballprofis halten sich beim Auflaufen oder wenn sie eingewechselt werden an gewisse religiöse oder abergläubische Rituale. Auch Neven Subotic, ehemaliger BVB-Spieler, hatte eine Angewohnheit.
Also als ich Fußballer war, war ich nicht zwingend abergläubisch, aber ich habe mal gelernt, ganz früh in meiner Jugend, dass es wichtig ist, dass man fokussiert ist auf dem Platz und dementsprechend immer wieder ein Ritual hat, das einem Sicherheit gibt. Ich habe immer den Platz mit rechtem Fuß begangen. Zwischenzeitlich hatte ich noch ein paar andere Sachen irgendwie aufgebaut, also wie ich mich warm mache, welche Übung ich wann wo mache.
Gerade im Sport, gerade im Fußball ist Aberglaube weit verbreitet,
sagt Barbara Stoberock, Professorin für angewandte Sozialpsychologie an der Hochschule Düsseldorf. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit Aberglaube, auch im Leistungssport. Denn in der Welt des Sports geht es oft, wenn es um Rituale geht, irrational und magisch zu. Wie lässt sich das erklären?
Also Aberglaube entsteht häufig dann in Situationen, wenn der Ausgang einem besonders wichtig ist. Also wenn eine hohe Bedeutung der Situation ist, zum Beispiel im Fußballspiel, es ist wichtig, dass das Spiel gut ausgeht. Aber gleichzeitig neben der hohen Bedeutung ist auch eine große Unsicherheit und gleichzeitig auch wenig Kontrolle der Situation vorhanden. Es ist einfach eine Situation, wo hohe Unsicherheit ist, oft viel Stress und ein unsicherer Ausgang.
Nach verschiedenen sportwissenschaftlichen Studien stärken diese Rituale das Selbstvertrauen und die Willenskraft der Sportler. Und sie sind bei Wettkämpfen und Fußballspielen fokussierter, berichtet Psychologin Barbara Stoberock. Wenn der positive Aberglaube aktiviert ist, sagt sie, geht die Person zuversichtlicher und ausdauernder die Dinge an. Diese Effekte seien psychologisch gut zu erklären.
Wir haben in unserer Forschung herausgefunden, dass Aberglaube dabei hilft, dass man sich selbst wirksamer fühlt. Da gibt es ein psychologisches Wort für Selbstwirksamkeitserwartung. Das heißt aber einfach nur, dass man selbst daran glaubt, mehr Wirkung zu haben. Also das zu schaffen, was man sich vornimmt. Und wenn das durch den Aberglauben entsteht, dann macht es ja auch Sinn, den Aberglauben anzuwenden. Also dadurch, dass man zum Beispiel ein Ritual ausführt, wenn man immer mit dem linken oder rechten Fuß zuerst aufs Feld geht, schafft man dann, dass man selbst bei sich ein Gefühl auslöst, wirksamer zu sein. Und das kann natürlich dazu beitragen, dass man bessere Leistung hat.
Abergläubisch, das sind aber nicht nur viele Fußballer auf dem Feld, sondern auch Fans haben oft solche Rituale, erzählen sie in Dortmund.
Abergläubisch bin ich nicht, aber mein Schal vom Borussia Dortmund wird nicht gewaschen, seit 89, Pokalsieg.
Also wenn ich Fußball spiele, bin ich abergläubisch, weil ich schon seit 20 Jahren dieselben Schuhe kaufe. Und ich traue mich nicht, andere zu kaufen, weil ich einfach ein gutes Gefühl bei den Schuhen habe. Und wenn ich ins Stadion gehe, bin ich nicht abergläubisch.
Ich bin nicht gläubig, ich bin aber auch nicht abergläubisch. Aber dennoch, als ich früher Fußball gespielt habe, habe ich erst die linke Socke angezogen und dann erst den rechten Socken. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich muss das trotzdem machen, weil das ist so eine Art Sicherheit in der Unsicherheit.
Gerade beim Fußball habe ich keine Rituale. Nee, habe ich nicht.
Fußball ist eine Sportart, bei der Glück und Pech nah beieinander liegen, ebenso auch Freude, Frust und Leiden. Auch wenn der Fußball sich in vielerlei Hinsicht im Laufe der Zeit gewandelt hat und moderner geworden ist, sind die abergläubischen Rituale vor allem bei den Spielern geblieben. Der bekannte Fußball-Sachbuchautor Dietrich Schulze-Marmeling führt das auf das Spiel selbst zurück. Vieles wäre bei dem Kick nicht planbar und würde zufällig geschehen.
Man hofft ja, dass man durch den Aberglauben Einfluss auf den Verlauf eines Spiels, eines Ergebnisses nimmt. Und vielleicht ist ja im Fußball deswegen so weit verbreitet, weil es ja ein Spiel ist, bei dem Glück, Zufall schon eine große Rolle spielen. Rein statistisch ist es, glaube ich, so, dass etwa 40% der Tore nicht so fallen, wie sie gewollt sind, schon auf Zufall beruhen, also dass der Ball vielleicht vom Gegner, gegnerischen Bein, unglücklich abspringt. Vielleicht ist deswegen dieses Spiel dann auch besonders offen für abergläubische Rituale.
Mit Glücksbringern und abergläubischen Ritualen das Schicksal zu beeinflussen, das widerspricht christlicher Lehre. Das Schicksal liegt doch in Gottes Händen. Aber wo der Aberglaube ist, da ist eben auch der Glaube nicht weit entfernt. Der Fußballautor Dietrich Schulze-Marmeling.
Mit Glauben ist dann wie mit Aberglauben. Glaube sollte ich ja auch stärken, vielleicht auch eine gewisse Form der Verantwortung wegnehmen, dass es woanders hin delegierst. Und so ist beim Aberglauben ja auch, dass man meint, wenn ich so eine gewisse abergläubische Ritual absolviert habe, damit eine Leistung schon erbracht habe, dass mich dann im Spiel auch bestätigt, mir den Rücken stärkt, ja, und zu dem Ergebnis führt, das ich wünsche. Und einfach hoffe, da gibt es eine Kraft von außen, die mich dann zum Erfolg bringt.
Einen Beistand wünschen sich die Fußball-Ikonen auf dem Platz immer, ob magisch oder göttlich, von oben oder sonst woher. Darum hüpfen sie beim Betreten des Rasens auf einem Bein oder tragen die Unterhose verkehrt rum oder ziehen die Stutzen ganz über die Knie. Andere wiederum bekreuzigen sich oder schütten Weihwasser auf den Rasen oder öffnen ihre Hände zum Gebet, kniend auf dem heiligen Rasen. Es gibt aber auch kritische Stimmen, die es nicht gutheißen, den weltlichen Fußball mit Worten wie Fußballgott, Fußballtempel und heiliger Rasen sakral zu überhöhen. Fußballexperten wie Dietrich Schulze-Marmeling sehen aber schon Ähnlichkeiten zwischen Fußball und Religion.
Die Stadien wirken manchmal für mich so wie Kathedralen. Der Unterschied ist zur Kirche der, dass beim Glauben hoffe ich darauf, dass in Zukunft irgendwie und dass sie in den Himmel kommen. Und da ist der Fußball dann auch der Religion und dem Glauben irgendwie überlegen. Der Fußball kann mir dieses Glücksmoment schon in meinem irdischen Leben liefern. Also beispielsweise Borussia Dortmund wird überraschend deutscher Meister. Das ist dann kein Traum mehr, sondern ist Wirklichkeit. Und da ist der Fußball dann eben doch ein Moment irdischer, dass man diese Bestätigung in seinem Glauben ganz direkt bekommt und nicht nur auf das Jenseits warten muss.
Rituale im Fußball. Vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft der Männer heute Abend war das mein Kollege Levent Aktobrak. Ende der Sendung werfen wir einen Blick in die USA, ein Land mitten im Wahlkampf und ein Land, in dem Wohnungslosigkeit zu einem wachsenden Problem wird. Seit 2007 wird in den USA systematisch das Ausmaß dieses Problems nachgehalten und noch nie wurden so viele Menschen ohne Obdach gezählt wie im vergangenen Jahr. Über 650.000 Menschen, ein Anstieg von 12% im Vergleich zum Vorjahr. Eine Stadt, die besonders stark betroffen ist, ist die Hafenmetropole Boston. Nach New York und San Francisco die am dichtesten besiedelte Stadt im Land. Simon Berninger war für uns in Boston und hat dort einen Franziskanermönch gesprochen, der gemeinsam mit seinen Mitbrüdern versucht, Leid zu lindern und der auch mit Sorge auf den laufenden Präsidentschaftswahlkampf blickt.
Dienstagmorgen, Boston Downtown. Wie jede Woche um diese Zeit ist jede Menge los in der Arch Street, mitten in der Hauptstadt des US-Bundesstaats Massachusetts. Menschen stehen Schlange, um mitzunehmen, was sie am nötigsten haben, vom Salatkopf bis zu Turnschuhen. Ohne das, was es hier im Franciscanian Food Center kostenlos gibt, blieben viele der Bedürftigen auf der Strecke.
It's given me my life back. It saved my life, so a resource.
Hier hat er sein Leben wiedergefunden, sagt einer, der in der Schlange wartet. Dann ist er an der Reihe. Bei der Essensausgabe der Franziskaner in Boston geben die Ordensleute weiter, was sie selbst gespendet bekommen.
What we're offering them can be meat, it can be vegetables, it can be.
Mal bieten wir Fleisch an, mal Gemüse, Konserven, Drogerieartikel wie Toilettenpapier, alles Mögliche eben. Unser Angebot ist für alle, die zu wenig Geld haben, um ausreichend Lebensmittel für sich und ihre Familien zu kaufen. Also brauchen sie Hilfe. Die bieten wir hier einmal in der Woche mit unserer Essensausgabe.
Franziskaner Richard McFeely ist den Andrang von Bedürftigen gewohnt, noch aus seinen Ordenszeiten in New York. Erst im September 2023 ist er zu seinen Mitbrüdern nach Boston gewechselt.
In New York ist Sucht ein großes Thema. Dort gibt es viel mehr Drogenabhängige. Hier in Boston ist Obdachlosigkeit ein drängenderes Thema.
Für ihre Essens- und Güterausgabe kooperieren die Franziskaner mit der Greater Boston Food Bank. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die mit Partnern wie den Franziskanern eigenen Angaben zufolge rund 500.000 Bedürftige im östlichen Massachusetts erreicht. In Boston ist die Anlaufstelle der Franziskaner die größte Essensausgabe. Die dafür genutzten Räumlichkeiten gehören zum Sitz der Ordensleute, dem St. Anthony Shrine. Das ist ein Kirchenzentrum mit großer Jesusstatue über dem Eingangsbereich, in dem die Franziskaner seit 70 Jahren eine repräsentative Niederlassung haben. Frei nach ihrem Ordensgründer Franz von Assisi gehört die Arbeit für Randgruppen zum festen Bestandteil der heute 25 Franziskaner von St. Anthony Shrine.
Wir sind für viele verschiedene Gruppen von Menschen da. Wir sprechen Senioren an, wir sind da für die Armen. Wir sind eine Anlaufstelle für Schwule und Lesben, eben für alle Menschen. Und natürlich auch für Katholiken, weil ja Boston traditionell sehr irisch geprägt und damit katholisch ist.
Very Catholic, very Irish connected, so there's a lot of, you know, Irish Catholics, yeah.
Im 19. Jahrhundert lockte viele Iren der American Dream nach Übersee und sie landeten in Boston. Auch deshalb ist heute noch gut ein Drittel der Stadtbevölkerung katholisch. Das heißt auch, dass hier die Erwartungen an die katholische Kirche in sozialen Fragen vergleichsweise groß sind. Auch das war ein Grund, warum die Franziskaner ihr Franciscanian Food Center im Jahr 2008 eröffneten. Damit schlossen sie eine Lücke im sozialen Versorgungsnetz der Hafenmetropole. Zur Essensausgabe kämen immer mehr Obdachlose, sagt Richard McFeely. Seine Beobachtung deckt sich mit Statistiken. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Menschen ohne Obdach auf Bostons Straßen um rund 17% auf 5.200 Menschen. Mehr als der US-weite Anstieg. Der lag 2023 bei 12%. Damit wurden im vergangenen Jahr so viele obdachlose Menschen wie noch nie in Amerika gezählt. Trotzdem sagt McFeely,
Biden has done many good things.
Präsident Biden hat viele gute Maßnahmen gegen Obdachlosigkeit angestoßen, aber das wird kaum gewürdigt.
Der Franziskaner verweist auf die vor einem Jahr gestartete Initiative All Inside. Damit verfolgt die US-Regierung das Ziel, die Zahl der Obdachlosen bis zum Jahr 2025 um 25% zu verringern. Die gegenwärtige Regierung habe das Thema stärker auf der Agenda, als das unter Donald Trump der Fall war, sagt Richard McFeely. Auch hält er wenig von Trumps aktueller Absicht, die er im laufenden Präsidentschaftswahlkampf kundgetan hat, Obdachlose aus den großen Städten in Zeltstädte auszulagern. Das verlagere das Problem nur in die Peripherie. Im schlimmsten Fall werde Obdachlosigkeit dadurch verstetigt. Mit Blick auf die Armen und Bedürftigen hält es der Franziskaner daher für bedenklich, dass Trump auch unter den katholischen US-Bischöfen eine gewisse Anhängerschaft habe.
Die Kluft zwischen Konservativen und Liberalen ist riesig. Welche Partei am Ende gewinnen wird? Keine Ahnung. Momentan sieht es eher nach Trump aus. Und auch viele Bischöfe hier im Land scheinen pro Trump zu sein. Ich finde das furchtbar. Aber meiner Einschätzung nach steht und fällt alles mit der Abtreibungsfrage.
Dabei hat sich Trump zuletzt sogar gegen ein nationales Verbot von Abtreibungen ausgesprochen, wenngleich die Demokraten bei dem Thema grundsätzlich einen liberaleren Kurs fahren als die Republikaner. So oder so dürfe das für Katholiken, wie überhaupt für alle, die zum Wählen aufgerufen sind, nicht das einzige Thema sein.
I wouldn't ever make my decision based just on an abortion.
Ich würde mein Wahlkreuz niemals nur an der Abtreibungsfrage aufhängen. Man muss das Gesamtpaket anschauen, wenn man wählen geht, und dann die bestmögliche Entscheidung treffen. Und dann würde ich sagen, es geht darum, alle Religionen zu respektieren, jeden willkommen zu heißen, Schwule wie Lesben. Hier das Thema Obdachlosigkeit. Ich meine, die Herausforderungen sind riesig und ich sehe nicht, dass Trump für all diese Probleme irgendwas in petto hat. Er teilt nur nach allen Seiten aus.
Dennoch warnt so mancher Bischof in den USA offen vor der Wiederwahl des amtierenden Präsidenten Biden, aus Sorge vor einer noch liberaleren Abtreibungsregelung.
This cardinal probably not. I would say this would be more democratic, yeah.
Unser Kardinal und Erzbischof tut das aber vermutlich nicht. Der ist wohl mehr demokratisch eingestellt.
Richard McFeely meint Kardinal Sean O'Malley, den Erzbischof von Boston, den der Franziskaner auch als Mitstreiter für die Marginalisierten betrachtet. Immerhin ist O'Malley Kapuziner und damit ebenfalls in einer Ordensgemeinschaft, die auf Franz von Assisi zurückgeht.
Aber O'Malley geht ja bald in Rente, mit fast 80 Jahren.
Ungleich wichtiger als die Personalie um den absehbar vakanten Bischofsstuhl in Boston ist freilich die Personalie des nächsten US-Präsidenten. Die Franziskaner sind sich mehrheitlich einig, von wem sie sich mehr erhoffen, damit auch die nächste Regierung in Washington das tut, was sie selbst tun, Bedürftige unterstützen, um die Not auf der Straße zu lindern.
Franziskaner in Boston in den USA, die versuchen, Wohnungslosen zu helfen. Und von dort war das eine Reportage von Simon Berninger. Da Damit geht Tag für Tag zu Ende für heute. Luisa Mayer hatte die Redaktion. Jetzt gibt es erstmal Nachrichten und dann anschließend die Sendung Lebenszeit. Und da geht es um dieses Thema. Scham besetzt und tabuisiert, wenn Menschen nicht richtig lesen und schreiben können. Und Sie können sich wie immer an dieser Sendung beteiligen unter der Hörernummer 00800 4464 4464 oder mit einer Mail in Studio lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und für Tag war das Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.